Heute Abend, mein Thema ist die Verwendung unseres Lebens. Für was verwendest du dein Leben? Für was lebst du? Was ist der Sinn deines Lebens? Hast du überhaupt eine Verwendung für dein Leben? Oder sagst du, wenn das alles nur mal bloß vorbei wäre schon, wenn ich das alles schon hinter mir hätte, wenn ich schon im Rentenalter wäre, wenn ich schon alles ausgesorgt hätte, wenn ich schon geschafft hätte, wenn ich schon das Ziel erreicht hätte, hast du eine Verwendung für dein Leben? Ja, ich möchte noch das und jenes erleben vielleicht. Aber da ist die Frage, wie sieht dein Leben wirklich aus? Wie verwendest du dein Leben? Wenn ich dir 100 Euro geben würde, was würdest du dir mit diesen 100 Euro machen? Überleg einmal, Gott hat uns ein Talent, ein Pfund in die Hände gedrückt. Gott hat uns etwas gegeben. Was machst du mit diesem Talent, mit dieser Gabe Gottes? Gestern haben wir das Thema gehabt, diene Gott. Und heute möchten wir uns auf uns besinnen. Und was ist mit uns los? Was mache ich mit meinem Leben? Wie gehe ich mit meinem Leben um? Manche, die schmeißen ihr Leben weg, weil sie mit dem Leben nichts anfangen können. Die Verwendung unseres Lebens. Viele lassen ungenutzte Möglichkeiten in ihrem Leben so einfach vorbeigehen. Und dann stehen sie eines Tages am Tor der Ewigkeit und heulen wie die Schoßhunde und plärren und machen ein Theater und zittern vor der Stunde des Todes. Hätte ich bloß so viele ungenutzte Möglichkeiten, verpasste Gelegenheiten, so oft und so vielfach das Licht unter dem Scheffel gestellt, ungenutzte Talente. Nutzt du dein Leben wirklich? Machst du das Optimalste aus deinem Leben? Oder hat dein Leben schon die Salzkraft verloren? Hat dein Leben die Energie, das Licht verloren? Funkelst du nur noch so, wackelst du, hast einen Wackelkontakt ab und zu mal so am Sonntag, dass du noch da dem Herrn aufleuchtest und dann die ganze Woche, wo ist das Licht? Ungenutzte Lebenszeit. Ein Drittel des Lebens verschläft der Mensch sowieso. Aber dann, was ist dann mit den anderen Drittel? Ein Drittel sollte arbeiten. Aber du wirst doch nicht die ganze Zeit essen. So, deshalb, was machen wir mit der anderen Zeit unseres Lebens? Es ist so wie ein Grundstück. Du hast ein Grundstück und du nützt nicht das Grundstück. Das wuchert und verwildert. Ab und zu mal schaust du vorbei, da holst du paar Beeren vielleicht oder ein paar wilde Äpfel pflückst du da. Aber dieses verwilderte Grundstück, so als ich mich zu diesem Thema vorbereitete, Gott zeigte mir, viele Menschen, ihr Leben sieht so aus wie ein verwildertes Grundstück. Da wächst alles quer und fällt ein, so wie halber Urwald ist es. Vielleicht sieht dein Leben wie ein halber Urwald aus. Ungenutztes Gebäude. Wenn ein Gebäude nicht genutzt wird, dann zerfällt es. Dann nistet sich das Ungeziefer hinein. Und wenn ein Mensch sein Leben nicht nützt, muss er sich nicht wundern, wenn Dämonen und unreine Geister und Teufel und Parasiten und Hausbesetzer in sein Leben einziehen. Wenn das Haus frei ist, als diese Kirche frei war, wir haben hier mehrere Container Müll entsorgt. Da waren die Penner hier, wie viel Dosen Bier, also wie viel Hunderte oder wenn ich gerade tausende Dosen von Bier wir hier entsorgt haben. Das war alles offen. Die Kirche hat es einfach, die können machen, die wollen, dass es eine Ruine, dass diese Kirche zu einer Ruine wird. Wenn ein Haus leer ist, wenn ein Haus nicht genutzt wird, da kommen diese Dämonen, die siebenmal schlimmer sind, als er selber ist, und dann wird es zu einem Chaos. So sind viele Menschen. Ungenutzte Möglichkeiten. Ungenütztes Potenzial, das wir haben. Wenn wir das nicht nutzen, wir werden vagabunden. Und viele Christen sind keine Menschen, sondern vagabunden geworden inzwischen. Sie vegetieren dahin. Ungenutztes Leben. Was machst du da draus? Andere leben nur für sich selbst. Ach, lasst mich in Ruhe mit dem Allem. Ich möchte nur meine Ruhe haben. Ist das auch ein nützliches Leben, genütztes Leben? Sie lassen andere Menschen nicht an ihrem Leben teilhaben. Sie kümmern sich nicht um andere. Sie haben für andere nichts übrig. Und sie verbraten ihr Leben nur so für sich. Sie schmoren im eigenen Saft. Ist das ein Leben? Ist das lebenswert? Auch die anderen Menschen gehören zu deinem Leben. Denk drüber nach. Vielleicht gestern Abend angenommen sein oder das Wichtige ist, dass wir angenommen sind. Aber ist es auch wichtig, dass wir andere in unserem Leben teilhaben lassen, hineinschauen lassen. Ein Haus mit Fenster sind, nicht nur so ein Bunker, sondern ein Haus mit Fenster sind, wo wir den anderen wichtig nehmen. Nicht nur ablehnen, das ist die eine negative Seite, dass wir andere Menschen ablehnen, aber andere Menschen wichtig nehmen. Nimmst du deine Brüder, deine Schwestern, deine Geschwister, deine Mitmenschen, deine Kollegen, deine Freunde, deine Nachbarn wichtig? Du bist mir wichtig. Wann hast du zu jemandem gesagt, du bist mir wichtig? Womit baust du dein Leben? Auch das ist sehr wichtig. Die Verwendung unseres Lebens. In der Bibel heißt, wenn jemand baut, soll er zusehen, was für ein Baumaterial er verwendet. Verwendet er Stroh? Verwendet er Stahl? Kruppstahl? Was verwendet er? Zement? Verwendet er Ziegelsteine? Verwendet er Natursteine? Womit baust du dein Haus? Und dann geht Feuer darüber oder Sturm fegt darüber. Was bleibt nach diesem Sturm in deinem Leben übrig? Was für ein Baumaterial verwendest du in deinem Leben? Die Verwendung deines Lebens. Wie sieht das aus? Wie sieht das Baumaterial deines Lebens aus? Jetzt zu der Flut ganz kurz. Die Flut war gewaltig. Aber sowas Gewaltiges, und Gott hat es schon angekündigt im Neuen Testament. Jesus sagt, wer sein Haus baut, baue nicht an der Küste sein Haus, sondern baue sein Haus nicht auf Sand, sondern soll sein Haus auf dem Berg bauen, auf dem Felsen bauen. Und du siehst, da kommt eine Flut. Und was bleibt von dem Haus übrig? Ich habe euch diese Geschichte erzählt, was jetzt bei der Assemblies of God Church in Indien passiert ist, wo ich diese E-Mail bekommen habe von diesem Bischof. Er schrieb, 2 Stufen vor unserer Kirche blieb die Flut stehen. 1400 Leute sterben im Dorf, in der Ortschaft. Und 2 Stufen vor unserer Kirche bleibt die Flut stehen und geht noch 400 Meter weiter im Land, also halben Kilometer bald, geht die Flut weiter ins Land und umzingelt die Kirche. In der Kirche sind 2000 Leute, beten und preisen Gott und feiern Weihnachten. Und die Flut geht um die Kirche herum. Im Dorf weiter sterben noch Hunderte, aber die Flut geht an der Kirche vorbei. Das Haus auf dem Felsen baut, dem Felsen Jesus Christus. So, das noch nebenbei. Was für Baumaterial verwendest du, wenn die Flut kommt? Und die Flut ist einmal Gericht, zeigt, was bestehen bleibt und was nicht bestehen bleibt, was Bestand hat und was keinen Bestand hat. Und Wasser reinigt. Wasserbad im Wort und Wasser reinigt. So, wozu bin ich da? Was ist mein Leben wert? Also, ich habe einmal mir Gedanken gemacht und mal ausrechnen lassen, was der Mensch wert ist. 3/4 von dir, du hast ja Biologie gehabt. 3/4 des Menschen ist Wasser. Also nichts anderes wie Dampf, wie Wasserstoff, H2O. So, das ist 2/3 des Menschen ist nichts anderes wie Wasser. Und das andere, das hat unser Lehrer in der Schule gesagt, das andere kannst du in der Apotheke für 5 D-Mark, damals war D-Mark noch, für 5 D-Mark kaufen. An diesen Substanzen, ein bisschen Eisen, bisschen von dem was, bisschen von dem was, für 5 D-Mark. Eigentlich, du bist nicht mehr wert als 5 D-Mark. Und ein bisschen so ein Topf Wasser und Kübelwasser. Du bist nicht mehr wert. Und der Mensch ist in dieser Welt auch nicht mehr wert. Es sei denn, sein Leben wird wertvoll durch die Gnade Gottes, durch den Heiligen Geist, durch den Geist, durchs Wissen, durch Bildung, durch Verstehen, durch Begreifen, durch das, was er über sich selbst hinausmacht. Aber sonst bist du nicht mehr wert wie 5 Euro. Ich bin aufgebessert. Du bist nicht mehr wert als 5 Euro. Deshalb, für was verwendest du dein Leben? Kannst du dein Leben verleben, verplempern? In der Kinderstunde haben wir eine Geschichte den Kindern erfunden. Da ist ein Junge, der hat Steinchen an der Ostsee gesammelt. Da, wo ich herkomme, bei uns gibt es Bernsteine. Aber der Junge hat es nicht gewusst. Er hat gedacht, das sind Kieselsteine. Schöne, gelbe, bunte, leichte, wunderbare Kieselsteine. Und hat einen ganzen Sack zusammengesammelt. Und diese ähnlichen Steine. Und dann ist es langweilig, sagt, das trage doch nicht drum, diesen Sack schleppe ich nicht. Und dann fängt er einen Kieselstein nach dem anderen ins Meer zu werfen und hat einen übrig behalten. Und dann zeigt er jemand, was er da hat. Der sagt, das sind ja Bernsteine. Und das hat er eins nach dem anderen ins Meer geworfen. Und so sind viele Menschen, die schmeißen Jahr für Jahr ins Meer. Die geben ein Stück nach dem anderen auf. Und schau, jedes Jahr wirst du älter. Jedes Jahr kommst du der Ewigkeit ein Jahr näher. Jedes Jahr und du schmeißt es einfach raus und was ist dein Leben? Für was verwendest du dein Leben? Jesus sagt in dem Gleichnis zu dem, wo die Funde bekommen hat, hättest du mein Geld lieber genommen und auf die Bank gebracht, hättest du mehr, wäre mehr aus deinem Leben geworden. Wenn du dein Leben nicht richtig gebrauchst, dann sage ich dir, geh zu einer zum Krankenhaus und lass dich skalpieren und verkauf die Niere, verkauf die Leber, verkauf die Lunge, verkauf das Herz, dann hat noch wenigstens jemand anders etwas von dir. Wenn du dein Leben, das ist radikal, was ich jetzt sage, wenn du dein Leben nicht richtig gebrauchst, ist es nicht wert, dass du ein Herz im Leib hast. Wenn du dein Leben nicht richtig gebrauchst, trägst du die Organe, für was isst du das Brot, wozu leben wir eigentlich, wozu verwenden wir unser Leben? Nur um Krach zu machen? Nur um nach Wind zu haschen? Wozu leben wir? Nur einfach, dass wir da gewesen sind? Warum bist du hier heute Abend? Überleg einmal, kannst du mir sagen, warum du hier bist? Gewiss, Gottes Wort hören. Das glaube ich, oder in die Kirche, weil Gottesdienst ist, weil ich Gott begegnen möchte. Überleg einmal, warum bist du hier heute Abend? Oder warum gehst du überhaupt zur Kirche? Warum besuchst du Gottesdienste? Ist nur so Gefälligkeitsbesuch dem Herrgott gegenüber? Warum bist du da? Wozu verwendest du dein Leben? Überleg einmal, die Verwendung ist so wichtig. Du engagierst dich für etwas. Und weißt du, ob das richtig ist, für das du dich engagierst und dich einsetzt? Bringt es mir was, wenn ich mich engagiere? Gegen Waldsterben, gegen Frösche oder gegen irgendwas anderes oder dass das irgendwie die Natur erhalten wird oder da wie beim Hitler, das über Nationalismus an Deutschland oder Kommunismus. Du engagierst dich für irgendetwas. Hat das Sinn, dein Engagement? Bringt es was? Bringt es Frucht für die Ewigkeit? Alles muss durchs Feuer, auch dein Beten. Wenn du betest, ist es nur Zeit totschlagen oder bringt dir etwas das Beten oder produziert das Beten? Lass uns wahrhaftig sein. Nicht nur, dass wir dem Herrgott die Zeit stehlen oder anderen Leuten die Zeit stehlen oder die Seelsorge, die ganze Rennerei in die Kirche. Bringt dir das was? Wir haben Leute, manchmal sage ich, komm, Gott segne dich, Dankeschön, auf Wiedersehen. Weißt du, die Leute wollen gesegnet werden, betätschelt werden, besprochen werden oder beschimpft werden, besungen werden, bebetet werden. Man macht hier alles für die Leute, die gehen raus und machen ihren ganzen Scheiß wieder weiter. Die ändern sich nicht, die machen nicht einen Schlussstrich hinter der Vergangenheit, verändern sich überhaupt nicht. Die leben genauso im Schmutz, im Dreck, wie sie bisher gelebt haben. Und dann kommen sie wieder, krieg keine Luft. Verstehst du, da ist alles verraucht, verdampft, vernebelt. Und dann wundern sie sich, wenn sie keine Luft kriegen. Ich würde auch nicht in der Gaskammer Luft kriegen. Da keine Veränderung. Wofür lebe ich denn? Hat es Sinn? Wir verschleudern so viel Energie in unserem Leben, auch an Menschen. Wir sollen herausfinden, wenn wir missionieren, wenn wir irgendetwas tun, ob wir Gott dienen, wenn wir anderen Menschen dienen oder dem Teufel. Der Teufel weiß, wie er dich von der wichtigsten Arbeit abhalten kann. Bitte könntest du für mich beten. Verstehst du? Und dann betest du und dann lenkt er dich ab und dann nimmst du das zu Herzen, was er dir sagt und erzählt oder sie erzählt, nimmst du zu Herzen und dann hast du so viel wertvolle Zeit von deinem Leben dieser Menschen geopfert und er macht es doch nicht. Es ist genauso das Gleiche, als wenn du diesen Stein ins Meer wirfst. Es ist alles vergeblich und umsonst. Wir sollten nicht in der Luft fechten. Wir sollten uns vom Herrn zeigen lassen, wenn wir dienen, wenn wir arbeiten. Wir sollen eine Vision haben. Und wir sollten nur den Menschen dienen, wo Gott uns sagt, dass wir dienen sollten. Und nicht Hinz und Kunz und Meier und Müller nachlaufen. Unser Leben sinnvoll einzusetzen. Und dieses Leben sinnvoll einzusetzen, heißt es, sich vom Heiligen Geist leiten. Und vielleicht dienst du irgendeinem Zwerg hinten im Busch. Und dem ist gedient. Und dann hast du einen Fisch rausgeholt. Und dieser Zwerg erreicht Großes im Herrn, anstatt dass du 1000 Leuten nachläufst und einen Herzinfarkt hast am Schluss und nichts erreicht letztendlich. Einer Seele gedient, richtig gedient oder der Salbung des Heiligen Geistes ist wichtiger, als durch die ganze Welt herumzureisen oder zu rennen und Gutes tun und da ein bisschen was tun und dort ein bisschen was anstellen. Nein, lass uns herausfinden, dass wir unser Leben wirklich auf den Punkt bringen. Das Beste aus unserem Leben machen. Und was ist das Beste in unserem Leben? Sich verwenden. Für was? Ich habe mich für Leute verwendet. Ich verwende mich nicht mehr für alle Leute.
Ja, ich habe mich für die Frau in Nigeria, die gesteinigt werden sollte, für die habe ich mich verwendet. Der Herr zeigte mir, für die Frau muss ich einsetzen. Es war aussichtslos. Es war der erste Fall, wo eigentlich publik wurde, dass sie gesteinigt werden sollte. Und Gott zeigte, da macht es. Aber dann kamen so viele Anrufe von Leuten, die gesteinigt werden sollten. Nicht nur in Nigeria, auch woanders. So, und dann hat mir nicht gezeigt, dass ich das tun soll. Wir müssen uns von Gott leiten, was wir zu tun und zu lassen haben, wenn wir anfangen, Gott zu dienen. Wir sind immer noch bei diesem gestrigen Thema, diene dem Herrn. Sein ist die Sache, an der wir stehen. Sein ist das Werk und Gott muss uns sagen, wenn wir das nicht tun, wir zerreißen uns, wir zerarbeiten uns, wir machen uns fix und fertig und am Schluss haben wir nichts erreicht, war nur noch Stroh und Spreu. Was bleibt, wenn die Stürme kommen und so weiter? Wir sollten über unser Leben nachdenken und was für eine Verwendungsmöglichkeit hat mein Leben? Wie kann ich mein Leben sinnvoll, effektiv gestalten? Wie kann ich mein Leben richtig verwerten, nützlich machen? Und eines Tages muss ich vor Gott stehen und Rechenschaft ablegen und Gott wird fragen, was hast du damit gemacht? Ja, ich bin hinter allem hergerannt. Herr, habe ich nicht geweissagt in deinem Namen? Habe ich nicht den Teufel ausgetrieben in deinem Namen? Habe ich nicht in deinem Namen dies und jenes getan? Oh Herr, ich war in der Pfingstgemeinde. Ich habe dich gelobt von morgens früh bis abends spät. Frühgebet von Montag bis Samstag und Sonntag war ich zweimal im Gottesdienst. Herr, ich habe alles getan, was du wolltest. Und dann weißt du, was der Heiland sagt? Ich kenne dich nicht. Wer bist du? Du bist mir noch nie begegnet. Du bist mir noch nie begegnet. Ich habe dich noch nie gesehen. Und dann sagt der Herr, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Du warst so fromm und so heilig, dass du deinen Bruder, deine Schwester nicht gesehen hast. Den hast du übersehen. Und es gibt so viel übersehen, Menschen, die man übersehen hat. So viel Jesus so oft übersehen. Ja Herr, wo warst du nackt? Wo warst du bloß? Wo warst du hungrig? Wo warst du gefangen? Wo warst du? Nicht in Afrika und auch nicht irgendwo in Russland, in irgendeinem Gefängnis. Bei uns gibt es genug Gefangene, bei uns gibt es genug Nackte, bei uns gibt es genug Hungrige, bei uns gibt es genug Kranke. Das habe ich nicht gesehen. Die sitzen vielleicht hier in der Gemeinde, du bist 3 Jahre lang neben dieser Person, die nackt war, gesessen, hast nicht gemerkt, dass sie nackt ist. Ihr habt keinen Menschen. Es gibt so viele Menschen, die keinen Menschen haben. Mittendrin in der Massengesellschaft, die rumpeln und rempeln sich einander an. Und du hast nicht gemerkt, dass der neben dir war und der Magen geknurrt hat. Hast nicht gemerkt. Geschwister, Gott muss uns zeigen, und ich denke auch hier in der Gemeinde, und wir möchten eine geistliche Gemeinde sein, dass Gott uns zeigt, guck mal, du solltest nicht da neben deiner Frau sitzen oder deinem Mann sitzen, sondern du solltest jetzt dich da irgendwo neben einen sitzen und sagen, darf ich mich mal neben dir setzen und einfach mal so, dann vom Heiligen Geist gezeigt, dass man auf jemanden zugeht, mit jemand sich neben jemand setzt. Ich sage euch eines, das macht Menschen glücklich, nicht nur im Himmel, sondern das macht auch hier auf Erden glücklich, wenn wir uns neben jemand hinsetzen, vom Heiligen Geist gezeigt. Und ich sage nicht nur, dass wir zu Menschen missionieren sollen oder groß predigen sollen oder groß was beten sollen oder Hand auflegen sollen. Vergiss es, sich schon allein sich neben jemand hinzusetzen, ist ein Gottesdienst. Begebet eure Leiber die Witwen und Waisen in ihrer Trübsal zu besuchen. Das ist der vernünftige Gottesdienst. Ich bin jetzt ein Stückchen weiter von dem, wo ich gestern gemacht habe. Wer gestern nicht da war, soll sich die Kassette kaufen. Da ist was Gutes, bestimmt was drauf. So, das soll sich die Kassette kaufen. Aber was ihr einem meiner Geringsten getan habt, diese Witwen und Waisen. Also du denkst, die sind in Indien jetzt, wo, und jetzt ist eine ganze Menge Witwen und Waisen. Jetzt ist die Not dort groß. Aber das ist nicht, was Gott will, dass du nach Indien fährst und dort eine Witwe suchst oder ein Waisenkind heimholst. Hier gibt es genug Menschen, die gescheitert sind, über die eine Flut hinweggegangen ist, die ihre Heimat zerstört hat, ihr Haus zerstört hat, alles dahin gerafft hat. Die sind noch Millionäre vielleicht. Durchaus, dass sie noch Millionäre sind, aber geistlich ist ein Sturm über ihr Leben gegangen. Verwerte dein Leben sinnvoll. Eine sinnvolle Verwertung. Weißt du, der Mensch ist nicht, also da ist der Ferkel und Schweinchen noch viel besser dran. Ein Schweinchen, da schlachtet man, man grillt es oder man macht eine Wurst draus oder sonst was. Was macht man aus uns? Man vergräbt uns. Oder verbrennt uns. Das ist alles, was von uns übrig bleibt. Weißt du, das wäre doch nützlich, wenn die aus mir Wurst machen würden eines Tages. Johanneswurst. Ja, aber es gibt eine gute Salami. Ich war in Sizilien. Ich wollte Eselssalami kaufen. Ich habe gehört, die Sizilianer haben gute Eselssalami. Aber dann sagten mir die im Geschäft, wir haben keine Salami mehr. Eselssalami, weil alle Esel schon abgeschlachtet sind. Verstehst du, Eselssalami? So. Also, vielleicht Vielleicht bin ich der Esel jetzt. Okay. Verwerte dein Leben. Mach aus deinem Leben etwas zur Ehre Gottes. Und eines Tages müssen wir Rechenschaft ablegen. Was hast du aus deinem Leben gemacht? Wie hast du dein Leben verwendet? Hast du dich für deine Brüder und Schwestern verwendet? Bist du für jemanden in die Bresche gesprungen? In den Riss getreten? Wir sollten den Menschen beistehen, die zur Schlachtung geführt werden. Die niemand haben, die sie niemand verteidigt. Wir sollen für diese Menschen beistehen, wir sollen Hand ins Feuer legen, jemand verteidigen. Auch wenn wir selbst Schläge kriegen, deswegen. Versuch jemand zu verteidigen, dann kriegst du selber eins in die Schnauze. Fällst rum und machst einen Purzelbaum. Ja, so geht es. Du wirst selbst verwundet, verletzt. Der andere wird geschont, aber du selbst steckst die Schläge ein. Bist du bereit, für jemand anders Schläge einzustecken? Das ist, sich für jemanden zu verwenden. So wie Christus getan hat. Hat sich für dich und mich verwandt. Und eingesetzt. Vater, vergib ihnen. Die wissen nicht, was sie tun. Rechenschaft abgeben. Sich für andere einzubringen. Oder wie hast du dein Leben eingebracht? Dich eingesetzt? Wofür? Oder du wirst Rechenschaft ablegen müssen, ob du gewonnen oder verloren hast. Jesus sagt, wer das sucht, sein Leben zu gewinnen, der wird es verlieren. Und wer verliert, um meines Namens willen, der wird es gewinnen. Viele Gewinner sind Verlierer und viele Verlierer sind Gewinner. Das ist die Mathematik Gottes. Viele Gewinner, die glauben, die haben was gewonnen. Oh Herr, ich bin so aus diesem ganzen Dreck so wunderbar rausgeführt worden. Oh Halleluja. Weißt du, was das ist? Ist keine Halleluja. Ist vielleicht, du bist ein Verlierer gewesen. Du hast dich gedrückt. So Slalombäder, wo du dich an die Probleme vorbeigemogelt hast. An den Aufgaben vorbeigemogelt hast. Viele glauben, sie sind nutzlos. Oh Gott. Und ich muss euch ehrlich sagen, in den Momenten, wo ich mich ganz nutzlos fühlte, da war ich nützlich für Gott. In den Momenten, wo ich mich nutzlos fühlte, Herr, was habe ich schon Großes und was habe ich schon viel für dich getan oder für dich. Da kommen Leute und bedanken sich und ich habe überhaupt nicht viel getan. Ich habe nur ein bisschen die Hand gehalten oder Gebet gesprochen oder was weiß ich sonst, irgendeine kleine Lappalie. Aber dann war mein Leben brauchbar. Und dann bedanken sich die Leute. Die Leute bedanken sich nicht, wenn du denen einen Batzen Geld gibst. Die Leute bedanken sich für Kleinigkeiten. Und wer dem Geringsten treu ist, in kleinen Dingen, in kleinen Diensten, in kleinen Aufgaben, der gebraucht sein Leben sinnvoll. Unser Leben wird mit kleinen Stücken, mit kleinen Werten aufgebaut. In kleinen Schritten. Da werden die Schätze gesammelt. Heute bist du bei der Armee Gottes und wirst gemustert. Tauglich, untauglich. So, bist du tauglich für Gott heute Abend? Für was verwendest du dein Leben? Da ist doch dieser Gideon. Der sieht die Not. Du siehst vielleicht heute Abend auch die Not im Volk Gottes. Du siehst die Not vielleicht in deinem persönlichen Leben und in der Welt, wo auch immer. Und Gott sagt, du streitbarer Held. Du bist ein Feigling. Deshalb habe ich gesagt, mancher Gewinner ist Verlierer und mancher Verlierer ist ein Gewinner. Oder mancher Versager. Du streitbarer Held. Puh. Herr, ich bin der Kleinste, der Jüngste und so weiter, der Dümmste, der Einfachste, der Ärmste. Aber du streitbarer Held. Und dann kommt der Moment, wo Gideon seine Armee mustern muss. Er weiß, was Gott von ihm denkt. Und jetzt muss er mustern. Und dann sagt er, alle, die blöd sind, geht heim. Alle, die blöd sind. Das ist interessant. Gott kann Blöde nicht gebrauchen. Alle, die blöd sind, sie sollen nach Hause gehen. Steht so in der Bibel auf jeden Fall. Und dann bleiben immer noch 30.000 übrig. Also es waren nicht alle blöd. Aber die Feigen sind, die geheiratet haben, sowieso nach dem jüdischen Gesetz. Die ersten 7 Jahre geht man nicht in den Krieg, wenn man verheiratet ist. Da muss man gucken, dass Kinder und Nachwuchs kommt. Und jetzt geht man, die sollen alle nach Hause gehen. 30.000 bleiben übrig. Er mustert. Und dann sagt Gott zu ihm, noch zu viel. Und dann bleibt eine Handvoll übrig. Damit niemand sagen kann, guck mal, Gideon hat's gemacht. Und wie verwendest du dein Leben? Wie verwendest du dein Leben? Denkst immer, wenn ich die Masse hab, wenn Millionen hinter mir stehen, mit nichts und aus nichts macht Gott was Großes. Untauglich. Und die Menschen, die sich untauglich vorkommen, die sind für Gott tauglich. Kannst du Amen sagen? Glaubst du das? Das ist unsere Botschaft hier. Und Gideon hat gezeigt, wenn man tauglich ist. Oder wenn Gott Menschen beruft, was machst du aus deinem Leben? Stell dir mal vor, Gott kommt zu dir, ich bin so alt, bin zu jung, bin nur eine Frau. Ich habe nur Probleme, bin geschieden. Wie kann Gott mich gebrauchen? Vielleicht gebraucht dich die Kirche nicht. Vielleicht gebraucht dich die Gesellschaft nicht. Aber Gott möchte dein Leben benutzen. Und es ist so wichtig, dass wir unser Leben in Gottes Hände legen. Und Gott kann aus 5 Brote und 2 Fischen Tausende speisen. 5 Brote und 2 Fische. Was ist das für so viele? Du bist vielleicht auch verzagt und Gott, das sehe ich. 4 Millionen Berliner brauchen Jesus. Was ist das? Was sind wir? Aber Gott kann ein Paar, einen oder zwei, 5 oder 10 vollkommen gebrauchen und dann was Wunderbares draus machen. Untauglich. Bin zu jung, bin zu alt, sagt der Prophet, bin untauglich. Und alle, die Gott gebraucht hat in der Geschichte, schau dir die Bibel an, die waren für den Dienst Gottes äußerlich untauglich. Die waren zu alt. Abraham und Sarah. Die zwei alten Leutchen. Und untauglich, die können es nicht mehr, es geht nicht mehr. Und immer dann, wenn es nicht mehr geht, macht Gott Geschichte. Unbegabt. Oder der Elia, ausgebrannt. Genau das ist, wie Gott gebraucht. Aber es ist wichtig, dass Gott unser Leben übernimmt. Dass Gott die Führung in unserem Leben übernimmt. Paulus sagt, ich habe 3-mal gefleht, 3-mal gebetet, Herr, nimm das weg. Aber sagt der Herrgott, der Allmächtige, der Starke, der Große, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Amen. Maria, was sagt sie? Oh Gott, ich danke dir. Ich bin ein Mädel mit 12, 13 Jahren alt, habe noch nie einen Mann kennt, weiß nicht, wie das alles gehen sollte und so weiter, verstehe das alles nicht. Wie soll das zugehen? Aber dann sagt Gott, Maria, es wird geschehen vom Heiligen Geist. Dann sagt sie, Gott, wenn du es willst, kann passieren. Lass ich zu. Was ist deine Bestimmung? Wie verwendest du dein Leben? Wozu bist du da? Auch wenn du nichts bist. Welche Absichten hat Gott mit deinem Leben? An dem machen wir noch ein bisschen Stückchen weiter, aber lass uns mal nur gebrauchen. Du willst von Gott gebraucht werden. Und das ist, ich spüre, heute Abend wärst du nicht hier, wenn du nicht den Wunsch hättest in deinem Leben, ich möchte von Gott gebraucht werden. Oh Gott, benütze mich, hier bin ich. Und am liebsten pack mich an die Hände, reißt mich los. Würde ich's machen. Ich habe schon alles Mögliche. So, bin schon Gefühl, obwohl ich nicht so stark auf dem Gefühl gelagert bin. Aber, oh Gott, auch wenn ich... Weißt du, ich habe schon so oft vorgestellt, wenn ich den Jesus knutschen könnte. Der Johannes lag an der Brust Jesu. Ich würde es auch gerne machen, aber wie stelle ich das an? Ja, wie stelle ich das an? Kopfkissen nehmen und drücken. Die Frau nehmen, drücken. Oder die Kinder nehmen, drücken. Aber bevor wir das können... Bevor wir anderen Menschen dienen können, bevor wir Gott dienen können. Also nicht nur anderen Menschen. Du kannst anderen Menschen nicht vorher dienen, bevor du nicht Gott dienst. Erst wenn wir Gott gedient haben, können wir auch den anderen Menschen dienen. Und erst wenn wir Gott gedient haben, wird Gott uns dienen und dann werden wir befähigt, anderen Menschen zu dienen. Also zuerst einmal der Dienst Gottes an uns und dass wir Gott dienen. Bevor das passiert, brauchen wir eine dreifache Heilung. Das ist mir ganz arg wichtig. Das möchte ich hier in dieser Gemeinde gesagt haben. Kein Kranker an Seele, Geist und Leib kann Gott dienen. Hört mir gut zu. Ich verdamme niemand, der krank ist. Ich verdamme niemand, der irgendwelche Missetaten oder Gebrechen oder Probleme hat. Es geht nicht um Verdammnis, sondern es geht um die Heilung. Du kannst an Krücken gehen und kannst unheimlich viel für Gott tun. Ich habe in Pakistan einen Bruder gesehen im Rollstuhl und er ist schon seit 18 Jahren hat die schönste charismatische Gemeinde in Karachi. Er ist Kontergan-Kind, ganz kurze Ärmchen. Ich habe zum ersten Mal einen Pastor gesehen als Kontergan-Kind, so ganz kurze Ärmchen und diese kleinen kurzen Ärmchen legte auf Kranke und Gott heilt ihn und benutzt ihn. Er ist so klein, den kann ich unterm Arm nehmen und tragen. Also ist ein ganz kleines Menschen und behindertes Menschen. Aber Gott gebraucht ihn mächtig. Und worum es hier geht, es geht nicht, wie du körperlich aussiehst, wie deine körperlichen Gebrechen sind, auch nicht die seelischen Gebrechen, auch nicht die finanziellen Gebrechen. Ich habe eine Predigt, an der arbeite ich. Ich habe etwas in der Bibel entdeckt, was mein Herz zum Jubeln gebracht hat. Also von diesem vielfältigen Acker. Es kommt nicht darauf an, wie du, ob jetzt Frucht bringst oder keine Frucht bringst, ob Vögel die Körner wegpicken oder nicht wegpicken, ob die zertreten oder nicht. Um das geht es nicht. Gott hat mir etwas gezeigt, das werde ich irgendwann demnächst predigen. Vielleicht schon am Sonntag oder vielleicht nächste Woche irgendwann. Ich will es nur einladen euch dazu. Es kommt nicht darauf an, dass es kommt nicht, der Same ist derselbe überall. Und du kannst nichts dafür, dass die Vögel kommen, dass der Feind kommt, dass Unkraut dazwischen gesät wird. Du kannst nichts als Körnlein, als Weizenkorn dafür. Du kannst nichts dafür. Kann auch nicht, es liegt nicht an dem Boden, dass der Seemann so tollpatschig war und überall den Samen hingestreut hat. Du als Körnchen kannst du nichts dafür. Dieses Bild als Körnlein. Du kannst nichts dafür, dass du jetzt dorthin geraten bist. Für vieles in deinem Leben kannst du nichts dafür. Du kannst nichts dafür, dass du in Deutschland geboren bist. Du kannst nichts dafür, dass du da unten in Indien irgendwo jetzt an der Küste gelebt hast und jetzt diese Flut kam. Du kannst nichts dafür, dass du irgendwo in der dritten Welt zur Welt gekommen bist. Du kannst nichts dafür. Aber da habe ich eine andere Botschaft. Das will ich jetzt nur euch darauf hinweisen. Für vieles in deinem Leben kannst du nichts dafür, aber diene Gott trotzdem. Und letztendlich, Gott wird dafür sorgen, dass keines der Körnlein verloren geht. Gott wird dafür sorgen. Etliches viel unter den Dornen. Du kannst nicht dafür, dass du in eine Familie gekommen bist, wo alles verschuldet ist. Oder in eine Familie gekommen bist, wo alle durcheinander sind. Geschieden, getrennt, die stehen alle Kopf. Du kannst nicht dafür. Du kannst für viel. Du hast deine Familie nicht rausgesucht. Ich habe auch meine Familie nicht rausgesucht. Ich wäre vielleicht auch bei Rockefellers lieber vielleicht zur Welt gekommen. Ja, oder wäre ich in irgendwas anderes, in irgendeine heile Gesellschaft zur Welt gekommen. Also bitte. Aber ich bin in Litauen geboren, musste mit der Glatze rumlaufen und anstehen, wenn man irgendwas zu kaufen gab, was wir da angestanden sind. Ich weiß, was so. Deshalb mag ich keine Schlange stehen. Ich stehe kaum Schlange. Lieber verhungere ich dabei. Aber weil ich als Junge so oft Schlange stehen musste. Und dann kam die Mutter und wenn ich dran war, hat sie dazugestellt, ging sie rein und durfte wieder woanders Schlange stehen, wenn es was gab. Meistens gab's nichts. So, ich kann nichts dafür. Aber jetzt geht's darum, Herr, ich brauche Heilung. Und selbst wenn ich in der dritten Welt, in Afrika oder in Asien oder in Russland oder sonst wo zur Welt oder in einem diktatorischen System zur Welt gekommen wäre, spielt jetzt keine Rolle. Ich kann Heilung bekommen. Ich möchte diese Punkte, die mir wichtig sind für Heilung. Du brauchst eine dreifache Heilung, bevor du auf die Menschheit losgelassen werden kannst. Eine dreifache Heilung. Zuerst, Lahme sind nicht für den Krieg brauchbar. Blinde sind für die Armee nicht verwendbar. Taube sind nicht gute Melder. Oder Blinde. Also, man braucht Heilung und man braucht hier Wiederherstellung. Und bevor Gott uns gebrauchen kann, brauchen wir eine dreifache Wiederherstellung, damit wir tauglich und fähig sind und verwendbar sind im Reich Gottes. Und uns geht es ja hier als Mitarbeitergemeinde, ich habe euch gesagt, ab nächsten Mittwoch, nicht diesen Mittwoch, nächsten Mittwoch, dann werden wir Schule des Dienens machen. Und ich möchte euch einladen, jeden Mittwochabend, und dann wollen wir einen besonderen Tag machen. Wir wollen dann irgendwann mal die ganze Mitarbeiterschaft, alle Mitarbeiter auflösen. Die ganze Gemeinde auflösen und ganz neu organisieren und dann wieder ganz neu einsetzen und dass jeder seinen Platz hat, von Gott gesegnet ist, von Gott bestätigt ist und dann wieder uns ganz neu aufmachen, eine richtige Mobilmachung. Das machen wir irgendwo im März, so Gott Gnade schenkt. Im März so eine richtige Mobilmachung und dann wollen wir losstürmen und das Land für Gott einnehmen. Aber zuerst einmal Zubereitung. Die Diener, die Mitarbeiter Gottes müssen zubereitet werden und die brauchen eine innere Heilung. Eine innere Heilung, eine äußere Heilung, Heilung an der Seele, Heilung am Leib und Heilung auch am Körper. Gott dienen ist einfach für Gott da sein. Das haben wir jetzt gestern gehört. Hör dir die Kassette. Zuerst Gott dienen, zuerst Gott glücklich machen, zuerst Gott ehren. Nicht dem Haus Gottes dienen. Die Leviten dienen dem Haus Gottes, aber wir sollen zuerst einmal Gott dienen und Gott dienen lernen. Und gestern haben wir auch das Thema gehabt, viele Menschen sind abgelehnt. Sind gar nicht willkommen. Gott hat dir eine Gabe gegeben, aber die Leute sagen, nee, wollen wir nicht. Du hast Bibelschule, du hast vielleicht gute Zeugnisse, gute Ausbildung, wollen wir nicht. Du bist vielleicht im Ausland geboren. Ablehnung ist für mich geistliche Abtreibung, genauso schlimm wie die Abtreibung. Und die Leute, die anderen Menschen ablehnen, müssen genauso Buße tun und sollten sich genauso vor Gott demütigen, als wenn einer Abtreibung macht, die andere ablehnen. Und jetzt kannst du vorstellen, wenn du den jungen Mann und diese junge Frau, ich habe so viele junge Leute in meinem Leben gehabt, in meinem Dienst, durch meine Gemeinde sind sie gegangen, der eine ist Missionar mit seiner Frau in Nepal, den habe ich nur ein paar Stunden gesehen, so und so weiter. Jemand anders ist in einem anderen Stück Land Missionar oder arbeitet dort. So, ich freue mich, dass ich Leute sehen darf, die habe angenommen und wenn mir jemand gesagt hätte, du gehst nach Nepal als Missionar zu diesem oder der wird Missionar in Nepal werden, habe ich gesagt, nee, Der wird es nie, der ist ja Mathematiker oder Ingenieur, aber der ist kein Missionar. Aber Gott gebraucht Leute und sendet Leute. Und wir sollten all die, die Gott uns schickt, annehmen und nicht ablehnen. Und dann kannst du sehen, so jemand, wo abgetrieben hat, jetzt könnte mein Junge schon so groß sein oder mein Mädchen, guck mal, wenn du dann Kinder siehst, also kannst du dir vorstellen, also jetzt sieht so alt aus, guck mal an, jetzt kommen Enkelkinder bald und so weiter. Du kannst es also dann vorstellen, genau ähnlich ist es mit Männern und Frauen Gottes, die wir rausgefeuert haben, abgewimmelt haben, nö, wollen wir nicht, brauchen wir dich nicht. Gott gebraucht jeden, den er gerufen hat. Es ist so wichtig, dass wir die Leute, die Gott gerufen hat, mit Liebe annehmen und wir brauchen diesen Barabbas-Geist. Dieser Barabbas-Geist, der war auch so, die Urgemeinde war auch so. Dieser Saul von Tarsus, der sich bekehrt, was sucht dieser? Na, der war kein Jesuit, aber der war so noch viel schlimmer, als die Jesuiten sind. Also richtig ein Verbrecher, Verfolger der Gemeinde Gottes, ein Hetzer auf das Volk Gottes, ein Mörder. Und der ist weg nach Tarsus und die Gemeinde hat ihn entlassen und dann heißt es, und die Gemeinde hatte Frieden und erbaute sich. Ich sage euch eines, Erbauung ist nicht das Gesündeste. Viele Leute erbauen und bauen und bauen und mauern sich ein am Schluss. Erbauung ist nicht biblisch. Ist gut, ist notwendig, aber die haben sich immer zugemacht und sie erbauten sich im Herrn. Oh, und was ist es nicht richtig, sich nicht mehr nur zumauern, so abkapseln, so eine Burg und eine Festung zu bauen, einen Tempel zu bauen. Das ist Erbauung. Gott will Missionare machen. Und dann kommt ein Barabbas und sagt, hört mal, da war doch vor ein paar Jahren, hat sich doch einer bekehrt. Dieser Theologiestudent, dieser Saul von Tarsus, wo steckt er? Und der hat sich aufgemacht und damals war es nicht so leicht zu suchen. Da gab es kein Rotes Kreuz und gab es kein Internet und kein Telefonbuch und kein Adressbuch. Wo steckt dieser junge Mann? Und er ist nachgegangen, hat bis nach Tarsus und hat Saul von Tarsus gefunden und hat gesagt, Junge, jetzt kommst mit. Junge, jetzt kommst mit. Wir haben in Jerusalem... Die in Jerusalem wollen dich sowieso nicht haben. Die mögen dich nicht. Du hast zu viel Schaden in Jerusalem angerichtet. Du hast zu viel Durcheinander in Jerusalem gebracht. Aber weißt du, wir fangen eine neue Arbeit, Frankfurt-Oder. Nee, das war damals Antiochia. Wir fangen dann eine neue Arbeit und wir brauchen ein paar stramme Brüder. Und weißt du, wir bilden da so ein Team. Wir machen da so ein Team, 4 Mann. Da ist ein Farbiger dabei, der hat beim Herodes studiert, lauter Intellektuelle. Also sind gute Leute. Und wir brauchen jetzt so einen Theologen. Und du könntest uns helfen hier, Saul, Bruder Saul. Und der hat ihn eingeführt in den Dienst. Ging sogar die erste Missionsreise mit ihm, hat ein Stück weit ihn begleitet. Natürlich hat es gekracht nachher. Aber das ist ja nicht so schlimm. Man versöhnt sich wieder. Man kann sich ja wieder versöhnen, wenn es kracht. Aber viele Leute können sich nicht versöhnen. Wissen nicht, was Versöhnung und Vergebung ist. Aber die lernen es auch noch irgendwann mal. So, und das hat gekracht. Aber der hat ihn auf der ersten Reise begleitet. Und Gott hat Zeichen und Wunder gebracht. Und weißt du, wo der hinging? Barabbas war von Zypern, da ist er nach Zypern gegangen, rübergebracht und da hat Gott den Saul von Tarsus in mächtiger Art und Weise gebraucht, dass sogar die Hand bei dem einen steif geworden ist, dem Elimas. So und dass der Ministerpräsident sich bekehrte und so weiter. Und Paulus hat sogar den Namen vom Paulus Sergius angenommen. Er will auch Paulus sein. Das war der erste Offizielle, den er zum Herrn geführt hat und war von diesem Moment nicht mehr Saulus, sondern er war Paulus, übernommen von diesem Erstbekehrten da in Zypern. So hat Gott ihn gebraucht und so hat Gott auch seine Vergangenheit geheilt. Wir brauchen die Heilung unserer Vergangenheit. Also das ist ein großer Faktor. Wenn wir Gott dienen wollen, muss unsere Vergangenheit geheilt werden. Wir brauchen Barabbas. Oder Schwestern gibt es auch, Barabbasse. Wir brauchen Schwestern, die dann hingehen und sagen, guck mal, Gott hat doch dir ein Talent ins Herz gelegt. Du hast etwas in deinen Händen, Gott möchte dich gebrauchen. Möchtest du nicht da, wir haben jetzt Gabentest, könntest du da nicht irgendwo dich einbringen? Könntest du da nicht irgendwo dem Herrn dienen? Mach dich doch auf, ich ermutige dich. Und du brauchst vielleicht gar nicht mehr viel. Barabbas, das hieß Sohn des Trostes. Wir haben den Heiligen Geist und was ist der Heilige Geist? Der Tröster. Wir brauchen Töchter und Söhne des Trostes. Das ist die Heilung. Menschen werden nicht von selber gesund. Wenn du glaubst, dass einer von selbst gesund wird, wie Saul von Tarsus, der ist zu verletzt, hat andere verletzt, der hat nur um sich geschlagen. Und dann ist er selber verletzt worden, selber abgeschoben worden von der Christengemeinde, abgelehnt worden von der Christengemeinde. Und jetzt muss dieser junge Mann, der Martin Luther, Karl Marx, Lenin, in dem Mann steckt Dynamit drin. Aber das Ding muss jetzt richtig kanalisieren. Wenn das Ding explodiert, das gibt da gibt's Krach. Aber jetzt den Mann in richtige Bahnen lenken. Und das ist wichtig, dass wir solche Männer und Frauen haben wie Barabbas. Und das sind die Mütter und Väter in Christus, die sich einen annehmen, die sich um einen kümmern, die einen einführen, die einen ein Stück begleiten, wenn er betet, hinter ihm stehen, wenn er auf die Mission geht, mit ihm mitgeht, wenn er schläft, neben ihm schlafen. Ja, das war Barabbas. Ihn begleitet auf Schritt und Tritt diesen Saul von Tarsus, bis er das wurde, was er werden sollte. Heilung der Vergangenheit. Das ist wichtig. Lehne niemand im Hause Gottes ab. Die Hand kann nicht sagen, Ohr, ich brauche dich nicht, was willst du hier bei mir? Oder Augen können nicht sagen zu den Füßen, ich habe mit dir nichts zu schaffen. Der Leib Jesu gehört zusammen, Gemeinde Jesu gehört zusammen. Und du solltest niemand ablehnen. Du solltest die Katholiken nicht abnehmen, du solltest die Protestanten nicht ablehnen, du solltest die Pfingstler nicht ablehnen, du solltest die Baptisten nicht ablehnen, du solltest die Methodisten nicht ablehnen, du solltest die Juden nicht ablehnen, du solltest nicht einmal die Buddhisten und die Moslems ablehnen, das ist genauso schlimme Sünde wie alle anderen Sünden auch. Wenn wir Menschen ablehnen, wenn sie eine andere Rasse haben, eine andere Kultur haben oder ein anderes Gebetsbuch haben, ich möchte euch eines sagen, jedes Volk, das Gott fürchtet, ist ihm angenehm. Jedes Volk und jeder Mensch, der Gott fürchtet, ist ihm angenehm. Und lasst uns aufhören, Menschen zu verdammen. Lasst uns aufhören, Menschen zu verdammen. Gott verdammt niemand. Gott liebt die Welt und Gott will, dass die Welt gerettet werde. Gott will, dass die Welt gerettet werde. Und ich darf euch eines sagen, auch mit dieser Flut. Die Flut hat keinen großen Unterschied gemacht zwischen Katholiken, Buddhisten, Hindus, Protestanten, Pfingstler. Alle sind erwischt worden. Das ist die Tatsache. Gericht, wenn Gericht über die Welt geht, trifft sie alle. Wenn die Gnade über die Welt geht, trifft sie alle. Wenn der Geist Gottes über die Welt geht, trifft sie alle. So. Und wenn der Segen Gottes kommt, wenn eine Stadt gesegnet wird, trifft sie alle. Wenn es allen gut geht, geht es allen gut. Wenn es allen schlecht geht, geht es allen schlecht. Auch die lieben Christen. Auch wenn sie noch so viel Geist Gottes haben. Natürlich, die können ganz anders ertragen. Und die wissen, oh Vater, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Aber die werden auch weinen und um ihren Sohn, ihre Tochter, ihren Mann, ihre Frau. Und wenn dann so viele Menschen verloren gehen. So, wir wollen da sehr korrekt sein. So, die Hand kann nicht sagen, ich brauche euch nicht. Fuß und so weiter. Niemand kann auf, egal wo er dient, im Hause Gottes, kann auf den Diener des Hauses Gottes verzichten. Wenn wir das Haus Gottes so sehen, du kannst nicht sagen, ich brauche die Küche nicht. Was soll die Küche? Das stinkt ja. Kommt der ganze Mief und Dampf und so weiter. Will damit nichts. Oder den Keller. Oder den Hausmeister. Ich brauche den Prediger nicht. Den Organisten. Puh, ich kann auch ohne Musik gehen. Genau, ich kann auch ohne Musik spielen. Kann hier meine Deckelpatscher nehmen. Meine Deckel. So, im Schwabenland heißen die Deckelpatscher. Die in die Hände klatschen beim Singen, Deckelpatscher. Ja, oder ich brauche keine Grafiker, ich brauche keine Sänger oder Ordner oder Putzfrau und all dieses Ganze. Brauch das alles nicht. Freilich brauchst du nicht. Aber auf die kommt es an. Stell dir mal vor, hier ist nicht geputzt. Niemand kocht uns eine Mahlzeit. Niemand spielt uns was vor. Niemand tanzt uns was vor. Ich brauche all das. Weißt du, und Gott hat alles gedacht. Und wenn uns irgendjemand in unserer Mitte führt, hat er an etwas gedacht. Als ich in Schweden war, ich habe mich so in Schweden geärgert. In Schweden gibt es so viele Disteln und die sind natürlich sehr schön. Aber das Land ist so voller Disteln. Und bin ich nach Hause gefahren und ich habe festgestellt, dass das in Schweden, dass es etwa 3000 verschiedene Distelsorten gibt. Puh, guck mal an, ist Gott nicht schön? Ich dachte, es gibt nur noch Distel. Als ich dort war, in der Gegend, wo ich war, das war so viel Distel. Und alles. Aber dann kamen die schönen Schmetterlinge. Und die war auch wieder eine Vielfalt. Gott hat eine Vielfalt in seinem Volk. Und wir brauchen jede Distel, jeden Schmetterling, jede Raupe, jeden Käfer, jeden Insekt. Und gerade die Insektenwelt, die ist so vielfältig, wenn du dich damit beschäftigst. Gott hat für alle was zu tun. Und wenn einer dieser Arten fehlt, kann man gerade verkraften, aber wenn es mehrere dieser Arten fehlt, dann wird dieser Kreislauf durchbrochen und dann kann das Leben nicht mehr so sich entwickeln, wie es sich entwickeln möchte. Und deshalb stagniert es im Volk Gottes so oft das geistliche Leben, weil irgendwo dieser Kreis unterbrochen wurde. Braucht man nicht. Für was brauche ich diese Raupen? Du brauchst diese Raupen, denn diese Raupen werden eines Tages Schmetterlinge. Die fressen ja meinen Kohl weg. Ja, die fressen deinen Kohl weg. Aber diese Schmetterlinge werden eines Tages dein Leben verschönern. Und wer weiß es? Wer weiß es? Die Leute, die am meisten Probleme machen, die haben von Gott ein Charisma. Und zwar mit einem ganz bestimmten Zweck, weil Gott sie gebrauchen will und der Teufel lässt nicht zu, dass sie dass sich entfalten kann. Und die wissen es oft selber nicht. Aber wenn ich die Leviten anschaue, die Gott gedient haben, lies mal die Geschichte von den Leviten, dann stehen die Haare zu Berge. Da stehen die Haare zu Berge. Aber gerade diese, oder die Söhne Korahs, die schönen Psalmen geschrieben, die schönsten Psalmen sind nicht von David geschrieben, die sind von den Kindern Korahs geschrieben. Die schönsten Psalmen sind von den Kindern Korahs. Aber wer war Korah und seine Sippe? Es waren Rebellen. Die haben gegen Moses protestiert. Die haben gesagt, willst du uns nur führen und so weiter und wir nicht? Aber dann haben sie irgendwo eine Entscheidung getroffen, diese Söhne Korahs, und es wurden sogar Tempelsänger. Die haben die Musik im Tempel gemacht, nicht die Leviten. Die Kinder Korahs waren die großen Sänger. Die Kinder Korahs waren die Dirigenten im Tempel. Und jetzt wird man sagen, Ehre, tu dich auf und verschling diese Leute. Und dann betest du, oh Herr, bring diese Leute ganz weit weg in die Wüste, Sinai. Und lass sie nie mehr wieder aufkommen. So hat Moses, und die Ehre soll sich auftun und sie euch verschlingen. Aber dann haben sich die Kinder Korahs sich zurückgezogen vom Vater. Sie haben gesagt, wir machen da nicht mit. Wir machen da nicht mit. Und Gott hat sie mächtig gebraucht. Schau die Leute, die Gott gebraucht hat in der Bibel. Es waren nicht die Besten. Nicht die Heiligsten. Und so weiter. Aber Gott hat aus ihnen was gemacht. Dreifache Heilung. Bevor du Gott dienst, bevor du dein Leben Gott richtig zur Verfügung stellst und Gott dich einstellt und beruft und so weiter. Diese dreifache Heilung ist nötig. Du musst zuerst einmal die Liebe Gottes erfahren. Die Liebe Gottes. Am Seele, am Geist und am Leib. Sonst bist du nicht verwendbar für Gott. Verwende dein Leben aber richtig. Sonst nützt du niemand, wenn du nicht geliebt bist. Deshalb habe ich ja gestern gehabt, dass so ein Priester soll keine Verstoßene und keine Witwe heiraten. Also jemand heiraten, wo einen Korb bekommen hat. Also wo immer wieder abgelehnt worden ist. So ein abgelehnter Mensch. Also auf Ablehnung. Ich meine jetzt, bitte soll sich niemand das für sich zu Herzen nehmen heute als solches. Ist eine geistliche Dimension, eine geistliche Botschaft, die dahinter steht. So, aber ich möchte das ist eine geistliche Botschaft, denn niemand kann und darf Gott dienen, wo nicht geheilt worden ist. Sonst bringst du diese Krankheit weiter, du trägst diese Krankheit weiter. Kannst nicht funktionieren, wenn du nicht die Liebe Gottes erfahren hast. Ich bin von Gott geliebt. Und wenn du weißt, ich bin von Gott angenommen, ich bin von Gott verstanden, Gott kümmert sich um mich, dann können die Leute sagen, was sie wollen, die können alle gestohlen bleiben. Du weißt, wer du bist. Ein Liebling Gottes. Ein geliebter Gottes. Und diese Erfahrung der Liebe Gottes ist Nummer eins, bevor du überhaupt den Finger krumm machst. Dass du begreifst, er liebt mich, egal ob ich versage, egal ob ich gut bin oder schlecht bin, so diese Liebe Gottes zu erfahren. Dann Heilung am Geist. Unser Geist, wenn wir uns bekehren, zum Herrn kommen, unser Geist ist gebunden, begrenzt, und wir brauchen Befreiung am Geist. Wir sind so programmiert, deutsch, und wir stecken, wenn du ganz ehrlich bist, du steckst regelrecht in Deutschstümmelei. Du musst von deinem Nationalismus befreit werden. Egal, der Amerikaner muss vom Amerikanismus befreit werden. Der Russe von Russismus. Der Faschist vom Faschismus und der Zelote von all diesen verschiedenen Geschmäckern. Wir sollen die Freiheit der Kinder Gottes erreichen. Das ist so wichtig. Heilung am Geist. Gott gebraucht nur freie Menschen. Gebundene können Gott nicht dienen. Gott gebraucht nur freie Menschen, die den Ballast abgeworfen haben, den Ballast der Menschlichkeit abgeworfen haben, die aus Ägypten rausgekommen sind, die nicht mehr Ziegel produzieren und Pharao dienen. Du musst befreit werden von der Rüstung Sauls als David. Du kannst nicht auf den Goliath zugehen in der fremden Rüstung. Du musst diese Rüstung ausziehen und du musst so sein, wie Gott dich geschaffen hat, in deiner Rüstung. Die Bibel sagt, wer in den Krieg zieht und wer dienen anfängt, der beschäftigt sich nicht mehr mit Sorgen der Nahrung, der Kleidung und so weiter, mit dem bürgerlichen Kleinkram. Wer im Krieg zieht, du musst dich befreien können von den Sorgen. Solange du noch erdrückt bist von Sorgen, kannst du Gott nicht dienen. Das ist natürlich leicht gesagt, das getan. Aber du musst so Schlüsselerlebnis haben, wo Gott dich fast fallen ließ. Du lagst schon auf dem Boden und dann hast gemerkt, wie Gott im letzten Moment geholfen hat. So wie bei uns mit dieser 15.000 Euro. Puh, was soll man? Oder als junger Pastor, ich habe gesagt, ich glaube an Gott. Natürlich, der Teufel hört mit, dass du an Gott glaubst. Und hat mitgehört, dass ich gesagt habe, und ich vertraue dem Herrn und ich werde vollzeitlich dem Herrn dienen und ich werde nicht arbeiten gehen, weltliche Arbeit, ich werde predigen und ich glaube, dass Gott die Gemeinde segnet, dass Geld reinkommt, dass ich meine Miete bezahlen kann, dass ich die Gemeindemiete bezahlen kann und dass ich noch mein Fahrgeld habe. Ich habe drei Monate durchgehalten. Dann kam die erste Panne. Mein Auto bricht die Achse oder die Federung. Ich bringe das hin und dann ruft der Werkstatt an. 400 Mark kostet die Reparatur. Hat er gemacht, kann aber nicht bezahlen, habe kein Geld. So war mein erster Test. Ich will Gott dienen. Weißt du, der Teufel und der Herr sagt, jawohl, mein Kind, du darfst mir dienen. Aber dann erlebst du ein Schlüsselerlebnis. Dann liegst du lingelang. Und ich habe Gott trotzdem gedient. Ich sehe noch heute, ich predige auf dem Schlossplatz in Stuttgart. Ich predige. Und ich weiß nicht, wie ich nach Hause komme. 20 Kilometer, fast 20 Kilometer. Weiß nach Weil im Dorf. Ja, so glaube ich, Weil im Dorf hieß die Ortschaft, wo ich wohne. Also Stadtteil von Stuttgart. Gepredigt, dann abends noch Gottesdienst, geh rein. Und während ich so auf dem Schlossplatz predige, kriege ich diesen Umschlagsteck ein. Und merke gar nicht, dass ich Geld in der Tasche habe. Geh nach Hause, habe ich diese Geschichte erzählt. Weißt du, das war furchtbar. Laufst und die Straßenbahn fährt vorbei und du musst zu Fuß laufen. Es war ein langer Weg. Es war fast Gang durch die Hölle für mich. Und ich könnte schwarz fahren. Vielleicht erwischen sie mich oder erwischen sie mich nicht. Aber dann habe ich schlechtes Gewissen bei Gott und was weiß ich noch alles. Das wollte ich auch nicht gerade tun. Und dann komme ich nach Hause und habe so viel Geld, dass ich meine Miete bezahlen kann, dass ich die Reparatur bezahlen kann. Und zwar von einem Menschen, wo ich gar nicht kenne. Und ich weiß auch nicht mehr, wer es gewesen ist. Ich habe gar nicht so oft ins Gesicht geguckt, weil ich so auf den Herrn mich konzentriert habe und so auf die Arbeit konzentriert habe und mich so auf die Menschen konzentriert habe, dass ich dem Kerl gar nicht in die Augen gucken konnte. Wahrscheinlich war es ein Engel Gottes. So, und das war für mich ein Schlüsselerlebnis. Du kannst mir dienen. Gott lässt uns fallen, bevor wir anfangen, ihm zu dienen. Und dann im letzten Moment fängt er uns auf. Heilung des Geistes. Heilung des Glaubens. Unser Glaube muss gesund werden. Nicht nur, dass unser Denken gesund wird. Nein, dass ich sage, oh Gott, ich weiß, du bist mein Vater, ich bin dein Kind und ich kann nicht tiefer fallen als in deine Hände. Amen. Dieses Erlebnis muss ich haben. Und dann weiß ich, dann springe ich vom Dach, wenn es sein muss. Das macht dann nichts mehr aus. Dann vertraue ich, Gott fängt mich unten auf. Du brauchst diese Heilung. Du brauchst Schlüsselerlebnisse in deinem Leben. Das sind so wichtig. So geistliche Schlüsselerlebnisse. Und dann wirft dich nichts mehr aus der Bahn. Wenn du so ein Schlüsselerlebnis hast, in deinem Denken, deinem Glauben, in deiner Führung, deiner Leitung, du weißt, Gott hat dich geführt. Gott hat einmal ein Wunder getan. Und wenn er einmal ein Wunder tun konnte, kann er ein zweites Mal, ein drittes Mal und kann tausendmal. Und das wiederholt sich dann permanent und dann kannst du ständig in Wunderland leben. Aber wenn du es einmal erlebt hast. Aber du brauchst ein Schlüsselerlebnis. Und alles fing irgendwo einmal an. Das war das erste Wunder, das der Herr tat. Wasser in Wein. So, wie auch immer. Also wer in den Krieg zieht, belastet sich nicht mit dem ganzen bürgerlichen Kram. Wer besorgt, was essen wir, wo kriegt die Munition her und so weiter. Zuerst brauchst du die Befreiung von deinen Belastungen, bevor du Gott dienst. Nicht, dass du die Probleme verlierst und keine Probleme mehr hast, wirst du noch mehr Probleme kriegen. Du hast deine Probleme und die Probleme vom lieben Gott und von seiner Mannschaft und von der Gemeinde. Du hast also viel mehr Probleme, wenn du anfängst, Gott zu dienen. Aber Jesus sagt, ich nehme euch eure Last weg und ihr kriegt meine Last. Und weißt du, wenn du die Last Jesu bekommst, schleppst du den ganzen Himmel und die ganze Erde und die ganze Hölle. Schleppst du alles und kannst alles vertragen. Verstehst du mich? Und dann nimmst du wie Herkules die Welt und trägst die ganze Welt. Da kannst du für die ganze Welt arbeiten, das macht dir nichts aus. Deine Belastungen loswerden, alles was dich belastet, das ganze Belastungsmaterial Gott abgeben, deine ganze Anklage, alles was da ist, die ganzen belastenden Menschen Gott abgeben, die ganzen belastenden Umstände Gott ablegen, alles so über Bord werfen und sagen, pfeife ich drauf. Wer doch pfeifen mal. Kannst du pfeifen? Probieren wir mal. Ich pfeife auf meine Probleme. Wer kann gut pfeifen? Ja, pfeif mal ruhig. Das ist auch ein Zeichen der Anbetung. Ich pfeife mal drauf. Du solltest mal zu Hause pfeifen, statt beten. Ich pfeife auf alle Probleme. Ich pfeife, was die Dämonen mir ständig in den Kopf herum suggerieren lassen. Ich pfeife drauf. Pfeife drauf. Pfeife auf deine Krankheit. Pfeife auf... Ja, das ist gut. Siehst? Mach was nochmal. Ja, siehst du, so musst du pfeifen. Der kann pfeifen. Okay, wir verstehen uns. Der Teufel versteht uns zu belasten und Lasten aufzubürden, unnötige Lasten. Das ist, was ich vorhin euch sagte, so mit Menschen, mit allem. Bevor du anfängst, Gott zu dienen, musst du entlastet werden. Und wissen, wie ich da das ganze Ding hinter mir werfe. Leichtigkeit ist eine Voraussetzung, dass ich Gott diene. Leichtigkeit, dass ich flexibel bin. Also deshalb brauche ich diese Heilung. Wer noch stöhnt, kann Gott nicht dienen. Ein stöhnender, jammernder kann nicht Gott dienen. Jemand, der die Hand an den Pflug legt und zieht zurück, sagt die Bibel, ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Es geht nicht. Also du musst frei sein. Nicht zurückschauen auf die Vergangenheit, was war, und nachweinen, was du aufgegeben hast. Und nachtrauern. Vergiss die ganze Traurigkeit, die ganzen Verluste, die du gehabt hast. Oh, was habe ich alles schon aufgegeben und so weiter. Bevor wir Gott dienen, muss unser Leben von Gott auf Vordermann gebracht werden. Bevor wir Gott dienen, muss unser Leben von Gott auf Vordermann gebracht werden. Unsere Beziehung zu Gott muss stimmen. Solange wir keine richtige Verbindung mit Gott haben, keine Gemeinschaft mit ihm haben, solange wir nicht mit ihm reden und nicht mit ihm seine Sprache nicht sprechen, nicht in Zungen, sondern seine Sprache reden, das ist ganz arg wichtig, mit Gott kommunizieren, solange wir das nicht haben, brauchen wir nicht dienen. Wie willst du seine Befehle empfangen? Wie willst du sagen, ob du was, ob's recht war oder schlecht war? Du musst mit Gott kommunizieren können, die Sprache Gottes verstehen. Für Gott ansprechbar, dass Gott dich anspricht, dass du, was hat er gesagt? Kann ich verstehen? Kann ich verstehen? Verstehst du? Ja. Also, unser Leben muss geistlich geheilt sein. Und ich habe gestern noch was Gutes gesagt. Der Priester soll nicht schwitzen. Der Gott dient, darf nicht schwitzen. Gott mag keinen Schweißgeruch. Auch wenn du Deodorant hast. Gott mag keinen Schweißgeruch. Es muss etwas sein mit Leichtigkeit, ohne Schweißtreiben. Es muss so von fließen, so bequem sein, so aus der Ruhe, aus der Stille heraus. Das ist, was Gott will. Deshalb in Freiheit Gott dienen. Heilung der Seele, ganz arg wichtig. Eine wichtige Voraussetzung als nächstes. Die Liebe Gottes will deine Seele heilen. Ich gehe ganz schnell durch. Lobe den Herrn, meine Seele, sagt der Psalmist. Nur eine gesunde Seele kann Gott dienen. Nur eine gesunde Seele kann Gott loben. Eine kranke Seele, traurige Seele kann Gott nicht loben. Deshalb bitte Gott um die Heilung deiner Seele. Du musst Gott bitten. Gott gibt dir alles, was du bittest. Bittet, so wird euch gegeben. Herr, heile meine Seele. Lass uns das zusammen sagen. Herr, heile meine Seele. Du kannst weitermachen. Nachher und weiter beten. Der dir deine Sünden vergibt und so weiter. Du kannst Gott nicht dienen mit einer verstümmelten Seele. Mit einer missbrauchten, vergewaltigten Seele. Oder gestressten Seele. Du kannst Gott nicht dienen mit einer gestressten Seele. Mit einer müden Seele, erschöpften, ausgebrannten Seele. Verdursten Seele kannst du Gott nicht dienen. Deine Seele muss zuerst erquickt werden, bevor du in den Dienst Gottes eintrittst. Dein Leben richtig verwenden. Kranke Seelen sind oder werden Exzentriker. Die schlagen auf irgendeine Seite aus. Funktionieren nicht richtig. Deine Seele ist manchmal ängstlich. Deine Seele muss in den Händen Gottes geraten und darf nicht, du darfst deine Seele nicht in den Händen eines Menschen legen. Hüte dich, deine Seele in den Händen eines Menschen zu legen. Wenn ich schon falle, will ich in der Hand Gottes fallen, hat David gesagt. Leg deine Seele in den Händen Gottes und dann wirst du sicher und geborgen sein. Die Seele ist manchmal zaghaft, manchmal ohne Halt und Haltung. Deine Seele braucht einen Rückgrat. Sonst ist es so ein Schwamm wie ein Waschlappen. Die verletzte Seele, die kann gar nicht so sich einsetzen, kann nicht so funktionieren. Du brauchst die Heilung deiner Seele. Du brauchst jemand, der über deine Seele steht, der Allmächtige. Es ist interessant, die Mannschaft Davids. Also ich hätte nicht König sein wollen über dieses Gesindel da. Weißt du, wer die ersten, und das sind alles nachher Helden geworden, die Helden Davids. Lies mal die Geschichte von den Helden Davids. Aber was waren die vorher? Leute, die Schulden hatten. Also, die schon bei der Schufa alle durchgefallen sind. Da Das sind die ersten Knechte und Kämpfer Gottes gewesen. Dann die mit dem König nicht zufrieden waren. Das sind die Leute. Oder dann die Probleme hatten. Also das war die Mannschaft Davids. David hat mit seinen Mannequins angefangen. Die waren alle unten durch. Die in der Wüste wohnten, die sich verstecken wollten, die sich nicht mehr blicken lassen durften, waren alles verletzte, kaputte Typen. Aber aus diesen Helden Davids, schau mal her, was aus denen geworden sind. Helden Davids, singt noch ein Lied, meine Helden. Die Helden Davids. Aber das waren alles Leute, die Schulden haben, mit dem König unzufrieden waren, Probleme hatten bis über die Ohren, die nicht mehr weiter wussten, auf denen Blutrache drohte, wenn die sich irgendwo gezeigt hätten, wären sie gelünscht worden, die waren ihres Lebens nicht mehr sicher. Das waren alles Schuldner, also in irgendeiner Art und Weise. Und aus diesen Leuten wurden Helden Davids. Warum? Dann kam der gesalbte König Jesus David. Und wenn dieser gesalbte König Jesus über unser Leben kommt, macht nichts aus, was wir vorher sind, wo wir herkommen, wie viel Schulden wir haben. Ist egal, was es ist. Vielleicht hast du alles verspielt, alles verprasst. Alles verlebt, aber wenn der König, der Vater über dein Leben kommt und Herr wird, dann kannst du ein Held Gottes werden. Die Helden Gottes. Die sind nicht immer die so siegreich da sind und mit der Fahne schwingen. Diese Helden sind sehr menschlich gewesen. Aber Gott oder David hat sie mächtig gebraucht. Und die sind Helden Gottes geworden alle. Alle Helden Gottes haben für David gekämpft, ihr Leben für David gelassen und David hat sie geliebt. Das ist die Mannschaft. Also bevor wir Gott dienen, müssen wir erlebt haben, die Liebe Gottes erfahren haben. Viele Seelen sind verletzt durch Härte, durch harte Worte, durch Anklage, durch Verdammnis. Wie oft sind sie gekränkt worden? Und du musst zuerst einmal deine Seele abklären, reinwaschen durch das Blut des Lammes. Deine Seele schreit nach Liebe. Und jetzt lass dich in die liebenden Hände des Vaters, Arme des Vaters fallen. Erleb die Anwendung des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist massiert dich. Der Heilige Geist betreibt eine Therapie für deine Seele. So erquickt meine Seele. Deine Seele braucht Erquickung, bevor es Gott dient. Du musst erfahren oder erleben, Gott hat mich angenommen. Ich bin geborgen. Und jetzt, niemand und nichts kann gegen mich stehen. Nichts und niemand kann mich verdammen mehr. Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Ganz arg wichtig. Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Deine Seele, also dein Geist muss geheilt werden, bevor du Gott dienst, bevor du dein Leben richtig gebrauchst. Deine Seele muss genesen und geheilt werden, bevor Gott dich richtig benutzen kann. Die Mediziner heute kümmern sich nur um den Körper. Aber Gott möchte deine Seele und deinen Geist berühren, nicht nur deinen Körper. Aber auch die Verletzungen an deinem Körper. Du musst mit den Verletzungen deines Körpers klarkommen. Genauso wie du mit den Verletzungen deines Geistes und deiner Seele klarkommst. Wenn ich nur einen Fuß hätte, ich würde auch wissen, wie ich vorwärts komme. Ich habe auf einem Fuß. Und wenn ich keine Füße hätte, würde ich einen Rollstuhl mehr anschaffen. Und ich würde damit leben. Ich hätte keine Probleme. Mir hat ein Pastor aus USA war für mich so ein starker Segen. Ich krieg plötzlich irgendwie, weiß nicht, wie er dazu gekommen ist, kriege ich ein E-Mail von ihm, kennt mich nicht, hat nur meine Internetadresse und schreibt mir, Bruder, mach du das. Und dann schreibt er 2-3 Seiten einer Prophetie. Und wir waren in einer Frage, das ist schon über ein Jahr her, wir sind in einem Problem gewesen, wir haben von Gott keine Antwort gehabt. Wir haben gebetet und keine Antwort gekriegt. Und dieser Mann, der nur meine E-Mail-Adresse hat, schreibt mir die Antwort komplett. Meine Frau und ich, wir standen da und haben geweint. Woher weiß er das alles? Und dann schreibt er, und ich komme hier mit Korrespondenz mit ihm, er war ein Pastor, der hat einen Autounfall, und ein Pilot war er, nicht Auto und Pilot, ist irgendwie im Krieg verletzt worden, hat keine Beine mehr und sagt, ich kann nichts, so, ich war früher auch noch gepredigt in der Gemeinde und war Pilot. Das kann ich nichts mehr tun. Aber wissen Sie, ich sitze am Computer und Gott zeigt mir, wer mich jetzt einen Brief unter der Salbung des Heiligen Geistes schreiben will. Die Leute, er kennt die Leute gar nicht, kriegt nur die Adresse von mir und ich habe auch nicht gebeten, bitte schreib mir. Aber er schreibt mir genau das, was ich brauche. Du kannst Gott dienen, selbst wenn du keine Füße mehr hast. Und so wie dieser Pastor in Karachi, so behindert im Rollstuhl. Als ich hörte, der Pastor ist im Rollstuhl, habe ich gesagt, naja, verstehst? Und ich habe Buße getan, innen drin in meinem Herzen. Was kann Gutes aus Nazareth kommen? So dachte ich im Rollstuhl. Als ich dann den Bruder gesehen habe, der hat die Gemeinde in Anbetung gerissen, der hat die Gemeinde geführt, und dieser Bruder hat mir eine Versammlung in seinem Slum arrangiert. Das war mein erster Gottesdienst, über 3000 Leute. Eine Versammlung arrangiert, im Rollstuhl auf der Straße, alles geplant. Also dieser Mann hat Feuer gehabt. Ich wünschte, mancher Gesunde hat nicht so viel Feuer wie dieser Mann. Oder wir haben einen Pastor in Jugoslawien viele Jahre als Vorsteher der Gemeinde gehabt. Und er war auch gelähmt im Rollstuhl. Aber was hat er Gott gedient, Bruder Velko? So ein Pastor der Gemeinde Gottes in Jugoslawien. Der hat, wie viele Gemeinden gegründet hat, wie treu er Gott gedient hat im Rollstuhl. Wir müssen lernen, die Krankheit anzunehmen und sagen, danke Gott, Teufel, du kannst mich nicht kaputt machen, du kriegst mich auch nicht. Auch wenn ich keine Füße mehr habe und keine Augen mehr habe und keine Ohren mehr habe, ich diene dem lebendigen Gott. Das bisschen, was ich noch habe, das werde ich für Gott gebrauchen. Vatschmani, ein ganz großer Mann Gottes, hat viele Bücher geschrieben, die hier im Deutschen auch gibt. Vatschmani ist in China groß geworden. Ein Mann mit einem ganz großen Tiefgang. Ich wünschte, ich hätte diesen Tiefgang. Und so weiter. Er wurde verhaftet von den Kommunisten unter Chuen Lai. Und wurde verhaftet, kam ins Gefängnis, die Kulturrevolution damals. Und wurde im Gefängnis, hat er aus dem Gefängnis heimlich Botschaften rausgeschickt und Leute ermutigt oder den Leuten dann gesprochen. Man hat ihm die Hände abgehackt. Und dann hat er gepredigt und man hat ihm die Zunge ausgeschnitten und dann hat er die Werte nur noch angeschlossen. Und jedes Mal, wenn Schichtwechsel war, kam eine neue Generation von Predigern oder Zeugen Jesu Christi heraus. Jedes Mal und schon allein diese Ausstrahlung, seine Augen. Und zuletzt hat man das, was man von ihm weiß, die Augen ausgestochen, damit er nicht mehr die Liebe Gottes ausstrahlt aus diesen Augen. So, egal was es ist, unsere Glieder dienen dem Herrn. Deshalb sagt die Bibel, wir sollen unsere Glieder Gott begeben. Auch wenn du nur einen Finger hast oder nur noch eine Hand hast, gebrauch es zur Ehre Gottes. Brauchst nicht zwei Hände. Gott hat gesagt, kannst dir eine. Und wenn du keine Hand mehr hast, leg den Finger oder den Stummen. Preise Gott. Für mich war das letzte Jahr ein schönes Erlebnis, ein Schlüsselerlebnis. Die Aussätzigen an der Küste da, vielleicht sind sie auch davon geschwommen, weiß ich nicht, bei dieser Flut. Die waren auch an der Küste, diese ganze Kolonie. Aber diese Frau ohne Handflächen, wie die Gott lobt und preist, hat mein Herz berührt. Wie die Gott lobt und preist. Da gebraucht dein Arm halt, wenn du keine Hand mehr hast. Und preise Gott mit alles, was in mir ist, alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Alles, was Odem hat, lobe den Herrn. So, unser Körper braucht diese Heilung, dass ich das annehme. Ich habe das. Ich bin abgelehnt worden. Ich bin verletzt worden. Also jetzt, ich sage das jetzt nur für dich, spreche für dich. Ich bin in die Pfanne gehauen worden. Ich bin all das. Aber ich vergesse das, was da hinten ist. Ich schaue nach vorne. Und genau das ist, was Gott will. Dass du alles, was dein Leben ausmacht, deine ganzen Verletzungen, ob körperlich oder seelisch oder geistlich ist, die ganzen Verletzungen, vergisst es. Willst du das, deine Verletzungen vergessen? Das ist das Gewaltigste. Rutsch mir den Puckel runter. Du musst vielleicht manchmal den Teufel sagen, Teufel, du, guten Tag, im Namen des Herrn Jesus sage ich dir, rutsch mir den Puckel runter. Und jetzt hältst du den Puckel und lass ihn runterrutschen. Rutsch mir den Puckel runter. Ich weiß, das ist vielleicht lästerlich für manche, aber so musst du vielleicht manchmal sprechen. Rutsch mir den Puckel runter. Dann kann Gott dich gebrauchen. Gott hat einen Plan für dein Leben. Ich will ganz schnell noch ein paar Sachen, bitte, weil ganz gleich fertig sein. Jeremia 29, denn ich predige aus Wort Gottes, muss ja auch Wort Gottes, jetzt habe ich vieles euch erzählt und gesagt, jetzt muss ich Wort Gottes noch bringen. Gott hat einen Plan, einen wunderbaren Plan für dein Leben, hör mir zu. Er will dich verwenden, er will dich verwenden, Gott will dich verwenden. Menschen geben dir eine Nummer, Antichrist gibt dir eine Nummer. Bei Menschen, der Gesellschaft bist du nichts wert. Von Babylon habe ich gelesen in den Annalen, da hieß es, wenn da einer von beim Turmbau, wenn jemand runterfiel, das hat nicht gezählt, der nächste rückte nach. Das ist auch heute so. Wenn einer rausfällt oder ausfällt, wird nachgerückt. Das ist in der Industrie, in der Wirtschaft, überall, ob es in der Kirche ist oder in der Schule ist, der nächste rückt nach. Der Mensch zählt nichts bei dieser Welt. Aber bei Gott zählt jeder Einzelne. Amen. Bei Gott ist jeder Einzelne wichtig. Babylon zählt niemand. Da ist die Masse. Da ist die Masse. Aber bei Gott zählt der Einzelne. Und bei Gott ist jeder wichtig. Jeremia 29,11. Denn mein Plan mit euch steht fest, hat Gott gesagt. Mein Plan mit euch steht fest. Und ich sag dir auch, Halleluja. Und du kannst sagen, Herr, danke, dein Plan mit mir steht fest. Und dann sagt Gott, ich will euer Glück, nicht euer Unglück. Jeremia 29,11. Ich will euer Glück und nicht euer Unglück. Ich habe im Sinn, euch eine Zukunft zu schenken, wie ihr sie erhofft. Ich, der Herr, sage es. Ich habe im Sinn. Gott hat etwas im Sinn. Gott hat einen Plan für dein Leben. Und dann 29, Vers 12 weiter. Vers 12. Ihr müsst euch nur mir zuwenden und zu mir um Hilfe rufen. Dann werde ich euch erhören. Ich lasse mich von euch finden. Ist das nicht herrlich? Gott lässt sich von uns finden. Such mich. Sieht ihr mich? Such mich. Was macht der liebe Gott? Er spielt mit seinen Kindern. Und wir sollten wirklich mit dem lieben Gott spielen. Nicht, dass wir uns über ihn lustig machen. Nein, er will wie Vater mit seinen Kindern spielen. Abraham hat mit dem Isaak und Ismael gespielt. Wir spielen mit unseren Kindern. Gott will mit dir spielen. Papa, spiel mit mir. Seid ihr nicht so pharisäerisch, so heilig und scheinheilig. Gott will mit dir spielen. Halleluja. Und er sagt, such mich, Johannes. Such mich. Meine Kinder, als sie noch klein waren, haben Augen zugehoben. Papa, such mich. Papa, such mich. Ich habe sie gesucht, überall. Okay. Dann werde ich euch erhören, sagt Gott. Ich lasse mich von euch finden. Ich wende euer Schicksal und sammle euch aus allen Völkern und Ländern, wohin ich euch versprengt habe. Ich bringe euch wieder an dem Ort zurück, an dem ich euch weggeführt habe. Gott sagt, sucht mich und er wird finden und ich werde alles wieder gut machen. Für was verwendest du dein Leben? Lass mir ein bisschen überspringen. Vielleicht ist dein Leben auch so. Sagst du, oh Gott, für was? Maria in Bethanien. Bleib bei dieser Frau noch ein bisschen stehen. Die Maria in Bethanien hat ihre Altersversorgung, ihre Rente zusammengelegt, ihr Ölfläschchen, ihr Parfüm, das war ihr Vermögen, das war ihre Altersversorgung, das war ihre Rente. Das hat sie aufgehoben. Und dann plötzlich irgendwie geht sie vorbei, hört Jesus und möchte etwas Gutes an Jesus tun oder für Jesus was tun. Und dann sieht sie im Haus des Simon, eines Pharisäers, ist Jesus zu Besuch und der hat ihm nicht einmal das Wasser für die Füße zu waschen gegeben. Und dann geht sie schnell nach Hause, nimmt ihr Ölfläschchen und ihr Vermögen, das war ihre Altersversorgung, muss ich vorstellen. Das ist nicht nur so nebenbei, was die Frau was gemacht hat. Denn nachher kommt Judas und die Brüder, die Apostel sagen, hätten wir das verkauft, hätten wir ein Altersheim bauen können. Oder den Armen das Geld geben können oder sonst noch was unterstützen können. Es war ein Vermögen, was die Frau gegeben hat. Und dann geht sie her und zerbricht diese Flasche, schüttet das Öl auf Jesus und nässt dann seine Füße mit ihren Tränen und mit ihren Haaren trocknet sie. Und dann kommt... Das kommt aus dem Vorraum da, aus dem Eingangsbereich. Und wo kommt dieser Parfüm? Das ganze Haus wurde erfüllt mit diesem lieblichen, wunderbaren Geruch. Und dann sagt Jesus, diese Frau hat an mir ein gutes Werk getan. Und überall in der Welt, wo das Evangelium gepredigt wird, wird von ihr erzählt. Wird von ihr erzählt. Sie hat ihr Vermögen, das, was sie hatte, sie hat nicht viel gehabt, aber das, was sie hatte, ihr Vermögen für Jesus verwendet. Und sie hat Jesus gesalbt und deshalb wurde Jesus nicht mehr von diesen Spezereien bei der Beerdigung, da wo die Frauen dann noch Spezereien gekauft haben zum Salben, war nicht mehr nötig. Diese Frau hatte Jesus bereits gesalbt. Diese Frau hat Jesus gesalbt als Messias. Diese Frau hat Jesus ausgesandt, dass er seine Mission erfüllt. Diese Frau hat etwas ausgelöst für die unsichtbare Welt. Du und ich verdanke der Erlösung dieser Frau, die ihr Vermögen, das was sie hatte, auf Jesus gelegt hat und ausgeschüttet. Egal ob die anderen die Nase rümpfen oder nicht. Was macht er jetzt schon wieder? Oder sie? Was fällt dir da ein? Nein, diese Frau hat für Jesus getan. Und was wir tun, gestern habe ich von Gott gehabt. Heute habe ich von Jesus. Was wir tun, sollen wir immer für Jesus tun. Das habt ihr mir getan. Das habt ihr mir getan. Und jetzt ist mit diesen ganzen Spenden. Und Leute, gibt dem Staat keine Spenden für Indien und den ganzen asiatischen Raum. Der Staat will das alles beschlagnahmen und kanalisieren auf seine Art und Weise. Und da kommt das Geld nicht dorthin, wo es hinkommt. Vergiss es, dem Staat das Geld zu geben. Gibt es freien Organisationen oder freien Werken, aber gibt es bitte nicht staatlichen Organisationen. Der Staat will das Geld lenken. Und die will kontrollieren. Und wenn die Bibel sagt, wenn wir den Armen geben, soll die linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Das geht niemand was an. Die möchten nur Steuern wahrscheinlich haben, den Zehnten oder sonst irgendetwas. Aber lass die linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Tu es für den Herrn. Tu es für den Herrn. Ich glaube, der Billy war das. Ich weiß nicht, wer das erzählt hat. Irgendjemand hat es erzählt. Beim Beten. Eigentlich geht das Opfer rum und soll die Kollekte genommen werden. Ich denke, dass der Billy war. Aber es könnte sein, dass ich auch woanders gehört habe. Da erzählt jemand ein Zeugnis. Und dann geht Opfer rum und der Herr sagt, nein, das legst nicht in die Kollekte rein. Da steckst du einen Mann in die Tasche hin. Das war Billy, verstehst? Steckt das Geld dem in die Tasche und dann ist hinten die Frau und er sagt, du, hör mal, ich habe vom Herrn gehabt, ich soll das tun. Und dann sagt der Billy, wenn es der wahre irgendjemand war, das habe ich schon getan. Also vom Herrn den Auftrag bekommen und wir brauchen vom Herrn den Auftrag, ob jetzt rauszugehen ist, wo wir das Geld hingeben, wo wir uns versammeln, was wir sagen, was wir tun, für wen wir beten, für wen wir nicht beten. Wir brauchen alles vom Herrn. Und das ist dann der Dienst für Jesus. Der Dienst an Jesus. Und diese Frau hat erkannt, das ist der Moment. Jetzt salbe ich Jesus. Egal, was die Leute sagen, ich lasse mich nicht unterkriegen. Lass uns aufstehen und lass uns unser Leben für Gott verwenden. Und mein Sohn, wir haben diskutiert heute. Ich habe gesagt, was ist das Thema? Oder was er für Lieder suchen soll. Ich habe gesagt, für Gott verwenden, für Gott verschwenden. So, das war unsere Diskussion heute Nachmittag. Wir wollen unser Leben nicht nur für Gott verwenden, sondern wir möchten unser Leben für Gott verschwenden. Für Gott verschwenden. Verschwende dein Leben für Jesus. Verschwende dein Leben für die Sache Gottes. Nicht für die Menschen. Denn die Menschen werden dir kein Dankeschön sagen. Die Menschen werden dich nicht loben. Verschwende dein Leben für Jesus. Du musst nicht hier dein Leben für die neue Nazareth-Kirche verschwenden. Verschwende dein Leben für Jesus. Und nicht für die Heilsarmee. Für Jesus für dein Leben verschwenden. Und nicht für irgendeine Institution. Für Jesus dein Leben verschwenden. Das ist ganz arg wichtig. Und auch nicht für die Armen dein Leben verschwenden. Und nicht für die Unglücklichen. Verschwende dein Leben für Jesus. Halleluja. Und nicht für die Kassetten. Und nicht für Saalordnung. Und nicht für irgendwelche andere Aktivitäten. Alles, was ihr tut, tut es dem Herrn. Als Sklaven, als Freie, als Gläubige, als was weiß ich auch, was wir auch immer sein mögen, tut es dem Herrn. Tut es dem Herrn. Dann ist es gut angelegt. Dann hat es eine gute Verwendung. Dann hat es Ewigkeitsfrucht. Und auch dann, wenn du kein Dankeschön bekommst, und wenn du nur, wenn dann nachher die fromme Feuerwehr kommt und wenn du nachher vor dem Kadi gezogen wirst, oder was fällt dir ein? Wir hätten es verkaufen können und sollen und dergleichen. Nein, lass dich nicht stören. Tu das für den Herrn, ob das dem Pharisäer Simon passt oder nicht. Und du wirst immer Pharisäer finden, der es nicht passt. Und die noch andere Sachen im Kopf haben. Tu es für den Herrn. Amen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir einen Auftrag haben, nicht der Welt zu dienen, sondern zuerst mal dir zu dienen. Und wenn wir dir richtig dienen, dienen wir der Welt, dienen wir der Gemeinde, dienen wir den Menschen, dienen wir der ganzen Sache erst richtig, Herr. Und deshalb, Herr, verwende unser Leben richtig für deine Ernte. Setz uns da ein, wo du uns einsetzen möchtest. Und Herr, wir möchten unsere Energie nicht vergeuden. Verzeih uns, wenn wir das getan haben, wenn wir so dumm waren und dass wir da überall hingerannt sind und allen geholfen haben und für alle Heiland sein wollten, für alle Messias sein wollten, wenn wir immer nur Mutter Teresa sein wollten für die ganze Welt. Nein, Herr Jesus, zeig uns, wo unser Platz ist, was wir tun sollen und was wir nicht tun sollen. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du uns einfach Blatt in die Hand gibst und dann machst du Kreuzchen. Das will ich, dass getan wird. Und Herr, das möchten wir tun, was du uns zeigst, Heiliger Geist. Halleluja. Herr, öffne mir die Augen. Öffne mir die Augen, dass ich sehe, wo mein Platz ist. Öffne mir die Augen, dass ich erkenne, was meine Gabe ist. Herr, öffne mir die Augen, dass ich erkenne, was ich soll und was ich nicht soll und wo ich abgeben soll, wie bei einem Fußballspiel. Ich muss nicht immer am Ball bleiben. Ich kann auch den Ball abgeben, auch die anderen können Tore schießen. Herr, ich möchte einfach abgeben. Verwende mich richtig. Herr, und wenn du mich auswechseln möchtest, dann wechsle mich aus. Herr, und wenn du mich einwechseln möchtest, dann wechsle mich ein. Herr, ich möchte mich von dir gebraucht wissen, nicht von Menschen. Menschen missbrauchen mich, aber du gebrauchst mich. Herr, und ich möchte von dir gebraucht werden, heute Abend. Danke dir, Herr Jesus.